ist nicht mehr so viel und jetzt ein bisschen zusammengestückelt, weil ich jetzt einfach, also diese Journalistin, die kommt so ein bisschen wie ein roter Faden immer wieder in dem Buch vor. Das hat natürlich auch einen Grund, weil ich mich ja wie gesagt abheben wollte gegen die journalistische Berichterstattung, also brauchte ich sozusagen auch den widerwärtigen Gegenpol, den ich mir hiermit also geschaffen habe. Diese Frau hat es also tatsächlich gegeben und es gab noch einige andere. Sie ist auch so eine Art zusammengesetztes Modell. Also die Äußerungen, die getroffen werden im Buch, sind alle tatsächlich erfolgt, nur eben nicht alle von derselben und die sah auch nicht so aus. Ja, und ich lese jetzt einfach zwei kleine Szenen. Das passt jetzt nicht so super zusammen, aber man kriegt einen Eindruck. Ja, und hier wollte ich nicht lesen. Gut. Aber hier. Kurze logistische Unterbrechung. Doch, jetzt. Sie, also die Journalistin, an der Bar zu sehen, überrascht mich nicht. Zum Sitzen benutzt sie zwei Hocker. Einen für den Hintern, den anderen für die Beine. Sie schaut mir entgegen, als hätte sie auf mich gewartet. Don't wonder, dear. Ach so, ich habe vergessen zu sagen, sie kommt aus England, sagt sie. It's a small world, particularly in this country. Ein Getränk steht vor mir, bevor ich darum gebeten habe. Beim dritten Zufallstreffen gibt man einen aus. Dagegen ist nichts zu machen. Ihre weißhaarige Begleitung, erfahre ich, war keine britische Hauslehrerin, sondern eine Bildreporterin, die nur gute Fotos macht, wenn ihr dabei Projektile um die Ohren fliegen. Sie ist dabei, weil sie gerade eben in Mazedonien unterwegs war, langweilt sich hier aber zu Tode und ist schon im Bett. Es geht um eine Reportage über Gewalt gegen Frauen, vor allem in Tuzla. Schon der zweite Versuch. How did you like the OHR? Das ist dieses Office, für das ich auch mal gearbeitet habe. Ich erkläre, dass ich eine alte Bekannte besucht habe. The OHR, my dear, sagt sie, is the devil's administration. Dann höre ich die Geschichte des ersten Versuchs ihrer Reportage. An einem Aprilfreitag diesen Jahres flog sie, von Süden kommend, im kroatischen Grenzstädtchen Metković aus dem Bus. Er kehrte um, zurück nach Split, sagt sie, ohne ein Wort der Erklärung. Natürlich regnete es. Dass bald Ostern sein musste, erkannte sie an einem Ei, welches sie am Bahnhof von Metković von 4 kartenspielenden Schaffnern geschenkt bekam. Das Ei war außen und innen grün verfärbt und sah nicht aus wie etwas, das man essen kann. Züge nach Mostar gab es nicht. Alle Geschäfte waren geschlossen, die Straßen leer. Einer der Schaffner entpuppte sich als Gelegenheitstaxifahrer und sie erhöhte den Preis, bis er einwilligte, sie nach Mostar zu bringen. Ich trinke das zweite Glas aus, ein scharfes, aromatisches Zeug, und habe die Szene klar vor Augen. Der Dampf aus ihren nassen Kleidern beschlägt die Fenster. Draußen versucht der strömende Regen, verlassene Felder hinter seinem Rücken zu verstecken. Fast berührt der Taxifahrer mit der Nase das Glas, auf dem die Scheibenwischer hektisch hin und her rucken. Schemenhaft tauchen Gestalten im Nebel auf. Sie stehen mitten auf der Fahrbahn und an den Straßenrändern, jede für sich, niemals zwei beieinander. Alter und Geschlecht sind nicht zu unterscheiden, aber unzweifelhaft sind sie in Uniform. Das Taxi sieht zwischen Militärjeeps, Polizeiwagen und Panzern wie ein Spaßmobil aus. Die Journalistin dreht das Wasser herunter, Wasser spritzt ihr ins Gesicht. Was auch immer geschehen ist, es geht alle an. Sie zählt 10 verschiedene Uniformen. 3 Sorten Polizei, dazu Grenzbeamte aus Kroatien und Bosnien-Herzegowina, Militärs aus 3 verschiedenen hiesigen Armeen und schließlich SV-Soldaten aus Spanien und Frankreich. Auch 2 Briten sind dabei. Sie könnte ihnen zurufen, hey, where are you from? Und sie würden antworten, Huddersfield oder London and you? Hier trifft man sich, Menschen aus 5 europäischen Ländern, um auf einer bosnischen Landstraße im Regen zu stehen. In meiner Fantasie ist die Journalistin diesmal schlank und beweglich wie Lara Croft. Der kroatische Grenzer kannte meinen Fahrer, sagt sie, und winkte uns durch, bevor einer der Soldaten den Wagen erreichte. In Mostar stehen SV-Fahrzeuge in den Straßen, vor allem rund ums Hotel Erdo, in dem das OHR seine Büros hat. Oben auf den Panzern spanische Soldaten, breitbeinig und regungslos, durch Kriegsausrüstung zu doppelter Größe aufgebläht, die Gesichter schwarz maskiert. Warum maskiert, frage ich. Sie kommt aus dem Takt. Woher soll sie das wissen? Das war die Mostarer Bankenkrise, sagt sie. Die erste riskante Lage seit Dayton. Und ich bin durch Zufall mitten reingefahren. Dieses Land ist ein Pulverfass. Es klingt wie etwas, auf das sie persönlich stolz ist. Ich sage ihr, dass ich nicht das Gefühl habe, ein Pulverfass zu bereisen. For God's sake, my dear. Ich komme mir naiv vor, aber trotzdem. Große Anspannung, Hass zwischen den Menschen müsste zu spüren sein. Das dritte Getränk lasse ich stehen, wünsche gute Nacht und wecke den Hund unterm Barhocker. Nahtloser Sprung in die vierte Begegnung. Es überrascht mich mäßig, der dicken Journalistin in die Arme zu laufen. Beim vierten Mal geht man wieder einen trinken. Ist es nicht so? Ich wehre mich nicht. Ich verlange eine Erklärung. Wir setzen uns auf eine Terrasse über der Neretva. Eine Weile starre ich ins Wasser. Innerhalb der International Crowd zieht man sich an, Sweetheart, als wären wir alle Magneten. Ich wusste nicht, dass ich zur International Crowd gehöre. Immerhin scheint sie mich nicht mit Absicht zu verfolgen. Schon fertig in Tuzla, frage ich. Gewalt gegen Frauen ist im Kasten. Die Fotografin nach Israel weitergereist. Noch ein paar freie Tage im schönen Mostar. Aha. Tuzla sei schwer zu ertragen, voller Hass und Hässlichkeit und nicht ungefährlich. Besonders in Brzyczko sei man seines Lebens nicht sicher. Sofort beschließe ich hinzufahren, um das zu überprüfen. In Tuzla, erzählt sie, gäbe es Kinder, die noch nie im Leben eine Portion Pommes gesehen haben. Ach, denke ich, so viel Elend auf der Welt. Und Sie, frage ich, schon mal eine Portion Pilaf gesehen? Sie stutzt. What's Pilaf? Fast Food, sage ich, landestypisch. Das habe ich von der Menütafel an der Wand in Ihrem Rücken abgelesen. Sie wechselt das Thema. Und selbst, fragt sie, schon die Ursachen des Krieges enthüllt? Nein, sage ich, aber ich finde langsam heraus, was nicht für den Krieg verantwortlich war. Mit einem Schlag bin ich wütend geworden. Es wäre besser, aufzustehen und sich zu verabschieden. Nicht, dass ich das Elend bestreiten wollte. Vielmehr ertrage ich die Selbstsicherheit nicht, mit der sie davon berichtet, als hätte sie etwas verstanden, als wäre sie durch ihre Betroffenheit ständig im Recht. Die mutige Fahrt ins Krisengebiet macht sie zur Expertin vor allen anderen, selbst vor den Kindern Tuzlas. Bei den Berichterstattern auf dem Bildschirm hat mich das nie gestört. Sie waren dort, ich nicht. Mitreden war ein Akt der Unmöglichkeit. Aber jetzt bin ich auch dort, also hier. Sie muss doch sehen, dass uns nicht 3000 Kilometer und ein Fernsehschirm trennen, während sie mit mir spricht. Dass zwischen uns kein Raum ist für »Ich war in Sarajevo-Expertentum«. Ein Begriff fällt mir ein, Balkanhelden. Endlich habe ich eine Schublade, in die ich sie alle packen kann. Really, fragt sie spöttisch, und was wäre das? Das, was nicht Ursache des Krieges war. Das, woran Sie und Ihre Kollegen glauben, sage ich, ethnische Differenzen. Ob ich etwa bestreiten wolle, dass es in Bosnien-Herzegowina ethnische Konflikte gibt? Ich weiß, dass ich mich lächerlich mache, schon deshalb, weil ich mich aufrege, während sie ruhig bleibt. Heute gibt es sie, sage ich. Ich glaube nicht an den ethnischen Hass vor dem Krieg. Sie lacht. Ich erkläre Ihnen, woher die Theorie vom Ethnienkonflikt kommt, sage ich. Für jede Einmischung in einen Konflikt braucht man mindestens zwei identifizierbare Parteien. Egal, ob man verhandeln will oder Bomben werfen. Wenn es keine gibt, definiert man sie eben. Zum Beispiel über Figuren, die sich ihre Anführer nennen. Wem wollen Sie sonst ein Ultimatum stellen oder Hilfsgüter liefern? Allen gemeinsam? Sie lacht noch lauter. Und worüber wollen Sie Bericht erstatten, frage ich. Über etwas, das Sie selbst nicht auseinanderhalten können? Jetzt ist sie still. Endlich. Noch eine halbe Minute Gelächter und ich hätte behauptet, Serben, Moslems und Kroaten seien im Ganzen eine Erfindung der westeuropäischen Presse. Aber die Literatur, fragt sie, findet die Wahrheit. Oder erschafft sie sich ihre eigene? Gute Frage, sage ich. Die Antwort darauf ist wie ein Haus mit zahlreichen Stockwerken, in denen viele gemischt ethnische Familien aus Ja's und Neins wohnen. Sie starrt mich an. Ihre Mundwinkel zucken, als wollte sie lächeln, dann starrt sie wieder unbewegt. Eine Waffe haben die Schriftsteller. Etwas so auszudrücken, dass der andere glaubt, er hätte es ohne weiteres verstehen müssen. Unser Händedruck fällt kurz aus, als würden wir uns aneinander die Finger verbrennen. Magneten können sich anziehen oder abstoßen. So, das war's jetzt. Danke. Danke. Danke euch.